Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, herzlich willkommen. Wo holen wir euch eigentlich gerade ab? In welcher Phase eures Lebens? Wenn unsere Daten stimmen, dann müsstet ihr eigentlich so zwischen 20 und 35 Jahre alt sein und damit voll in der Phase, die man die Rush-Hour des Lebens nennt, wo viele von uns ganz wichtige Entscheidungen treffen, die ganz langfristige Folgen haben. Wo und wie will ich leben? Mit wem will ich das? Was will ich arbeiten? Und will ich vielleicht mal Kinder haben oder eher nicht? Ob diese Entscheidungen wirklich so wegweisend sind, das wird uns in dieser Ab21-Folge die Soziologin Julia Hamann erklären. Sie forscht dazu nämlich an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Was diese Entscheidungen auf jeden Fall mit sich bringen, ist ein ziemlich gutes Maß an Überforderung, kann ich euch erzählen, wird uns aber vielleicht auch gleich Felix bestätigen können. Er ist 33 Jahre alt, ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder, führt mit seinem Bruder einen Elektroinstallationsbetrieb und wohnt in seinem eigenen Haus. Man kann also sagen, er hat schon einiges von seiner Bucketlist gestrichen. Hallo Felix.
Hallo zusammen.
Sag mal, bist du ein Listentyp? Machst du dir Listen?
Ja, grundsätzlich sollte ich das, glaube ich, anfangen, aber ich mache es nicht. Höchstens, wenn ich irgendwie in der Nacht mal aufwache und den Gedanken lässt mich nicht mehr einschlafen, dann habe ich so eine Liste auf dem Nachttisch neben dem Bett und da schreibe ich dann kurz Dinge auf, die ich das Gefühl habe, darf ich nicht mehr vergessen. Ansonsten eigentlich nicht, nein.
Also für dein Leben hast du dir nicht irgendwie aufgeschrieben, ich möchte, bis ich 30 bin, das geschafft haben, Hausfrau, Kinder, Job und so weiter?
Ja, ich habe mir immer so ein bisschen zur Vorgabe gesetzt, mit 30 möchte ich Vater sein und daher hätte ich dann auch die Frau dazu gebraucht und ich habe es wirklich um 2 Monate habe ich es geschafft. Also mein Sohn ist im Oktober zur Welt gekommen und im darauffolgenden Dezember wurde ich dann 30. Aber wenn ich es nicht geschafft hätte, wäre jetzt für mich auch nicht eine Welt zusammengebrochen.
Mhm. Du hast ja aber nicht nur ein bzw. 2 Kinder dann später bekommen mit deiner Frau, ne?
Zusammen. Richtig, ja.
Sondern du hast auch in den vergangenen 4, 5 Jahren dein Leben schon ziemlich umgekrempelt. Du warst eigentlich Lehrer. Jetzt habe ich gerade gesagt, du hast einen Elektroinstallationsbetrieb mit deinem Bruder zusammen. Du hast geheiratet, du hast ein Haus gekauft. Wie war das für dich? Sehr stressig oder eigentlich auch schön?
Ja, also rückblickend würde ich sagen, fühlt sich stressiger an oder es hört sich stressiger an, als es dann wirklich war, wenn man so mittendrin ist. Ich muss vielleicht von vorne beginnen. Also ich war 2018 war ich Lehrer und dann kam die Anfrage von meinen Eltern. Die haben ein Elektroinstallationsgeschäft aufgebaut. Da kam die Anfrage, mein Bruder, der hat das von der Pike auf gelernt. Der war schon im Geschäft drin, aber es war für ihn zu groß, das alleine zu übernehmen. Und da kam die Anfrage an mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja, ich habe dann das mit meiner Frau zusammen besprochen, weil es doch einen großen Impact auf unser Leben hat. Also wir hatten vorher den gleichen Job, sie war auch Lehrerin, wir hatten zusammen diese unterrichtsfreie Zeit.
Ferien?
Dass ich's nicht so anhöre. Ja, genau, die Ferien nennt man in der Schweiz unterrichtsfreie Zeit, dass sich's dann eben doch auch ein bisschen nach Arbeit anhört und nicht alle neidisch auf diese 13 Wochen schauen. Ja, die haben wir halt durch diesen Entscheid, den wir dann zusammen gefällt haben, dass ich diesen Schritt wage, die haben wir aufgegeben. Und deshalb hat es doch auch einen großen Einfluss auf uns gehabt. Mhm. Aber so haben wir das zusammen entschieden, genau.
Aber das hat euch nicht davon abgehalten, auch noch die ganzen anderen Sachen auf eine imaginäre Liste zu schreiben?
Ja, diese imaginäre Liste, ich glaube, die hat jeder im Kopf. Also ich meine, wir haben uns 2018 dazu entschieden zu heiraten. Und dann geht man in die Flitterwochen und diskutiert. Ja, wie soll es danach weitergehen? Und da waren Kinder waren schon auch immer auf dem Zettel. Mhm. Und das zweite Kind kam 2021 und da waren wir in einer 4,5-Zimmer-Wohnung und meine Frau war dann eigentlich die treibende Kraft hinter dem Eigenheim und meinte, ja, man müsste doch jetzt doch eine größere Wohnung haben.
Aber
oder ein eigenes
groß,
Haus.
Oder?
Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, also vor allem so im ersten Jahr braucht ja ein Kind wenige Quadratmeter Platz, aber meine Frau war da so ein bisschen die treibende Kraft und dann haben wir uns halt damit befasst und ja, klingt so ein bisschen abgedroschen, happy wife, happy life, aber dann kam dann wirklich ein Haus, was unseren Ansprüchen und unserem Budget gepasst hat. Und da konnten wir dann kurz vor der Geburt vom zweiten Kind konnten wir da reinziehen, so dass das eigentlich wirklich Schüsse aufging. Ja. Mhm.
Aber hattest du zu keiner Zeit nicht auch mal das Gefühl, okay, es ist jetzt egal, ob sie jetzt da die treibende Kraft war oder nicht, aber ihr seid ja ein Team am Ende, im besten Fall, dass das doch auch ganz schön gepusht hat, also viel durchaus auch stressig war vielleicht die Zeit?
Ja, es hat auch immer wieder zu Diskussionen oder zu Streit geführt, weil sie ein anderes Empfinden hatte als ich. Und mir war einfach wichtig, wir machen keine Kompromisse. Also wir gehen jetzt nicht irgendwo einfach auf Biegen und Brechen, gehen wir irgendwo in ein Haus rein. Das war mir wichtig. Wenn wir ein Eigenheim anschaffen, dann muss es wirklich auch passen.
Woher kommen diese Vorstellungen, wie so ein Leben auszusehen hat, auch mit einem Eigenheim zum Beispiel, was dann eine relativ große 4,5-Zimmer-Wohnung ersetzen soll? Ist das etwas, was ihr von euren Eltern jeweils mitbekommen habt? Oder was glaubst du?
Ja, ich glaube, das eigene Aufwachsen spielt da schon eine große Rolle. Also sowohl meine Frau wie auch ich, wir sind in Eigenheim aufgewachsen und da kommen halt schon diese Kindheitserinnerungen hervor und man denkt sich, ja, die eigenen Kinder sollen das auch so erleben.
Wer hat dir in dieser stressigen Zeit geholfen, die ja wahrscheinlich immer noch anhält, oder?
Ja, also sicher meine Frau, also wir gegenseitig, wir haben da uns sehr geholfen und Ruhe reingebracht, aber auch meine Schwiegereltern, respektive meine Eltern. Mein Vater ist immer noch im Betrieb drin. Wir arbeiten tagtäglich zusammen und da
kann
gibt's
ja auch
schon
schief
auch
gehen
Momente,
manchmal, ne?
Ja, klar, also gerade kurz vor dem Interview war ein Moment, da ist man aneinander hochgekraxelt und die Momente gibt es auch, aber es gibt auch die Momente, bei denen man sich den väterlichen Rat holen kann und mal fragen, wie sie das gelöst haben, weil auch sie waren in dieser Rush-Hour drin und haben sie erfolgreich überstanden.
Ja.
Also da kann man ja auch Best Practice der Eltern holen. Ja.
Okay, aber hast du das Gefühl, dass das bei dir schon vorbei ist mit dieser Rush-Hour oder hast du eigentlich das Gefühl, deine Kinder sind jetzt 2 und 4, dass das schon noch eine Weile gehen kann, weil da kommt ja noch sowas wie eine Pubertät, Kinder werden sozusagen teurer und so. Das heißt, man muss auch wieder mehr Kohle ranschaffen, der Betrieb soll auch am Laufen gehalten werden, ihr wollt auch Urlaub machen, lauter solche Dinge. Es wird ja jetzt eigentlich nicht weniger, was die Ansprüche angeht, oder?
Ja, ich dachte, ich hätte die schlimmste Zeit bei den Kindern durch, aber
meinst
scheinbar
du?
Nicht. Ja, nein, ich höre das immer wieder, dass die strenge Zeit erst kommt oder die anstrengende Zeit. Ja, also grundsätzlich ist das Rushen ist noch lange nicht vorbei, weil eben, also ich bin selbstständig, ich muss gucken, dass die Leute Arbeit haben, dass der Betrieb läuft. Das bedingt, dass ich auch dieses Networking betreibe, was halt oft abends stattfindet. Und da ist es halt wichtig, dass man wirklich auch Absprachen macht. Auch mit meiner Frau, wir haben so einen Wochenplaner, das klingt extrem unromantisch, aber wir setzen uns jeweils am Sonntagabend hin und planen die Woche. Und wir schauen eigentlich immer, dass wir einen gemeinsamen Abend unter der Woche haben, bei dem wir eigentlich die Jungs ins Bett bringen und danach noch zusammen etwas kochen und einfach Zeit für uns haben. Wir achten das bereits als Luxus, dass wir uns den Abend leisten können. Bei den anderen Abenden ist sie entweder weg oder ich und wir rushen so durch. Ja?
Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du bist selbstständig und dieser ganze Hustle, dieser ganze Druck, auch eure Angestellten ja irgendwie bezahlen zu können. Hast du irgendwie ein Ventil? Machst du viel Sport? Wie hältst du diesen Druck aus?
Ja, ich mache ein bisschen Sport. Ich habe 2019 mit dem Rauchen aufgehört und habe gesagt, wenn ich aufhöre zu rauchen, kaufe ich mir ein Rennfahrrad oder ein Rennrad.
Ah, du bist ja richtig voll in der, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, du bist ja immer noch dicke drin in der Rush-Hour. Das ist ja das Merkmal schlechthin von Männern in ihren besten Jahren, dass sie sich ein Carbon-Rennrad für Tausende von Euro oder Franken kaufen.
Ja, ich habe eigentlich einen anderen Plan. Ich versuche, das Gewicht am Körper zu sparen, dafür ein bisschen weniger fürs Fahrrad auszugeben.
Okay.
Aber falls dieser Plan dann nicht aufgeht, dann wird es halt irgendwann dann ein teures Voll-Carbon-Rad. Dann habe ich so einen gewissen Ausgleich mit einem ruhigen Hobby, dass ich zur Jagd gehe. Da hat man dann halt auch oft ruhige Zeit, wo man sich mal den Gedanken nachhangen kann. Und sonst, ja, ich glaube, entweder ist man der Typ für die Selbstständigkeit oder nicht. Und ich mache mir jetzt da nicht so viele Gedanken drüber, die mich dann auch nachts wach halten. Also ich habe einen guten, gesunden Schlaf, tiefen Schlaf und von daher bin ich da gesegnet damit, ja.
Dann hast du vielleicht aber zum Abschluss noch, Felix, so ein oder zwei, vielleicht auch drei Tipps für Menschen, die uns jetzt zuhören und sagen, ui, also ich habe schon ähnliche Ziele wie der Felix und auch einen ähnlichen Zeitrahmen, in den ich die verwirklichen will. Aber was sind so Do's und Don'ts, die man auf jeden Fall aus deiner Sicht beachten sollte dabei?
Also ich glaube, wie ich es eingangs gesagt habe, im Nachhinein wirkt es stressiger, als es dann wirklich ist, wenn man drin ist. Und ich glaube, das ist auch gut so von der Natur gemacht, dass man sich nicht im Vorhinein überlegt, ach, das und das und das kommt dann dazu und dann vielleicht mit den Kindern die schlaflosen Nächte und dann ist man übermüdet und dann hat man keine Energie. Doch irgendwo kriegt man diese Energie her. Und ich glaube, man soll sich nicht zu sehr verkopfen und sich von Eventualitäten beeinflussen lassen, respektive Sachen dadurch nicht machen. Und es gibt irgendwie so eine schöne Studie, dass man über 100 Dinge, über die man sich Sorgen macht, treffen 97 treffen gar nicht ein. Also das ist immer so ein bisschen meine Studie, die ich im Hinterkopf habe, dass ich mir nicht so große Sorgen mache. Und sonst einfach machen und wagen und aber auch auf den eigenen Körper hören. Also wenn man dann wirklich das Gefühl hat, man läuft am Limit, dann darüber sprechen. Und du hast es gesagt, du hast irgendwo Abstriche für dich gemacht. Ja, das ist ja kein Misserfolg, wenn man dann sagt, hey, das muss jetzt nicht sein, sondern das hat ja auch eine Art Größe, dass man sich das eingesteht, dass es halt dann in diese Zeit nicht reinpasst.
Sagt Felix. Mehr von ihm könnt ihr hören in seinem Podcast Take Dad Podcast, wo er zusammen mit einem Freund über die Mühen des Väterdaseins und des Familienlebens spricht. Danke dir.
Auch die schönen Sachen
Die
werden da,
schönen,
nicht nur die Mühen.
nicht nur die Mühen.
Ja.
Genau, wollen wir
Ja,
ergänzen.
genau.
Danke dir, Felix.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
In welcher Stadt möchte ich leben und wie möchte ich eigentlich arbeiten? Was will ich arbeiten? Mit wem möchte ich mein Leben verbringen und möchte ich mit dieser Person oder diesen Personen vielleicht Kinder? Das sind große Entscheidungen und die allermeisten dieser großen Entscheidungen treffen wir, wenn wir so Ende 20, Anfang 30 sind. Warum das ausgerechnet in dieser Phase des Lebens ist und was das mit uns macht, ob das vielleicht auch ein ziemlicher Druck ist, den wir uns da selbst auferlegen, darüber möchte ich jetzt mit Julia Hamann sprechen. Sie ist Soziologin an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Hallo Julia.
Hi Dominik.
Wohnort, PartnerInnen, Arbeit, Kinder, sind das wirklich die großen Lebensentscheidungen oder haben wir uns das nur über die Jahrzehnte, Jahrhunderte erfolgreich eingeredet?
Ich glaube, Letzteres ist wahr. Wir haben uns das erfolgreich eingeredet. Wir sehen ja jetzt mittlerweile eine große Pluralität an Lebensentscheidungen und Lebensentwürfen, die sich jetzt nicht alle auf diese große Entscheidung Kinder kriegen mit Anfang, Mitte, Ende 30, ja, reduzieren lassen. Aber trotzdem ist es gesellschaftlich total wichtig. Die Frage von Familiengründung ist ein Riesenthema.
Okay, jetzt hatte ich aber ja noch gesagt, Wohnort zum Beispiel oder auch die Frage, welchen Job möchte ich eigentlich machen? Welche dieser drei, vier Fragen beschäftigt die Menschen denn am meisten aus deiner Sicht?
Ich glaube, alle Fragen sind total relevant und das meinte ich auch mit meiner Aussage. Trotzdem fokussiert es sich alles so stark auf die Familiengründung, weil natürlich viele andere Dinge davon abhängig sind. Also wenn ich mich entscheide, keine Familie zu gründen, dann bin ich vielleicht räumlich flexibler und kann eher umziehen oder auch nochmal einen Job wechseln, weil ich nicht so sehr darauf verwiesen bin, dass ich Care-Aufgaben machen muss oder dass meine Kinder in eine Schule gehen und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, wir haben zwar eine große Flexibilität in vielen Bereichen des Lebens, die schränkt sich stark ein, wenn wir entscheiden, eine Familie zu gründen. Und wenn wir dann noch eine Frau sind, schränken die sich noch stärker ein. Aber alle Entscheidungen sind wichtige Entscheidungen. Nur dass sie genau zu dem Zeitpunkt final getroffen werden müssen, das ist natürlich eigentlich Quatsch.
Aber warum ist es dann so, dass dieser Zeitpunkt so prägnant ist?
Weil es die Idee gibt, vielleicht, dass man irgendwann fertig ist, dass man irgendwann angekommen ist im Leben und weiß, was man will. Und das scheint für viele assoziiert zu sein mit einer Idee von, dann verändert sich auch nichts mehr. Das ist aber eine Idee, ne? Also wir sehen ja, wenn wir uns Lebensläufe angucken, egal ob wir das so im Freundinnenkreis machen oder ob wir das auch wissenschaftlich machen, dass natürlich noch viele, viele Entscheidungen folgen und viele Wechsel im Lebenslauf folgen.
Jetzt nehmen wir aber mal an, Menschen sind einfach in dieser Rush-Hour des Lebens oder in der, du hattest im Vorgespräch gesagt, eigentlich ist das noch gar nicht die Rush-Hour, sondern es ist sozusagen der Weg dahin, sozusagen, wenn der, wenn der Stau sich aufbaut und alle auf Gas und Bremse gleichzeitig drücken. wie fühlt sich das an?
Das sind einfach eine Vielzahl von Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Also zum Beispiel eben, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, ich habe mein Studium abgeschlossen. In welchen Beruf möchte ich denn jetzt einsteigen? Natürlich gibt es Ausbildungen, da ist der Beruf direkt anschlussfähig. Aber es gibt ganz viele Ausbildungen, das weiß ich zufällig, weil ich eine von diesen gemacht habe, wo man sich dann erstmal genau überlegen muss, in welchen Job man denn einsteigen möchte. Das heißt, da probieren viele Leute aus, wechseln eben vielleicht auch nochmal die Arbeitsstelle. Eine Zeit lang waren das ganz viele unbezahlte Praktika, die gemacht werden mussten. Und das ist häufig eben nicht nur verbunden mit neuen Jobs, wo man also von 9 bis 5 hingeht, sondern vielleicht auch mit einem Wohnortwechsel, mit einem Wechsel von sozialen Gruppen, mit denen man zusammenhängt, mit Ideen, mit denen man konfrontiert wird. Das heißt, da passiert total viel. Und das ist ganz schön overwhelming, diese Phase des Lebens.
Und das sind auch sehr beständige Vorstellungen, dass man die erfüllen können muss. Ne? Ich hatte schon so locker gesagt, Jahrhunderte beschäftigen wir uns damit. Ist das ungefähr richtig oder sind das eigentlich eher neuere, aber sehr hartnäckige Vorstellungen?
Also die Idee von Familiengründung zu einem bestimmten Alter, die ist ja fixiert an
biologischen Determinanten.
Biologische Determinanten, genau. Ich meine, kann man eigentlich Kinder bekommen? Aber das ist schon richtig, da geht es auf jeden Fall um ein Jahrhundert, von dem wir da ausgehen können, dass sich das einfräst in unsere Vorstellung vom richtigen Leben.
Und gibt es da ein anderes Werkzeug, was vielleicht uns da ein bisschen hilft, das zu lockern? Also, dass das entfräst wird, sage ich jetzt einfach mal. Also tut sich da aus deiner soziologischen Perspektive was in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten?
Na, wir können uns ja einfach die sogenannte empirische Realität angucken, also das, was eigentlich wirklich passiert im Leben. Und da sehen wir dann, dass die Lebensläufe eben viel diverser sind, dass Menschen sich eben zu sehr unterschiedlichen Zeiten ihres Lebens für unterschiedliche Dinge entscheiden, dass die Idee der lebenslangen Partnerinnenschaft, aus der dann eine Familie erwächst, ich meine, die ist zwar schön, aber die ist halt nicht so verlässlich wie vielleicht der Glaube daran. Also wir sehen ja, wie viele Leute sich trennen, scheiden lassen, neue Familien gründen, Patchwork-Familien und so weiter. Also wenn wir uns, glaube ich, so ein bisschen darauf konzentrieren, dass das nicht nur ein Schicksal ist, das einem passiert, dass man sich trennt zum Beispiel oder dass man nochmal einen Job wechseln muss, weil der Alter einem nicht gefällt, sondern eine Chance und eine Möglichkeit und eben was dauernd Normalität ist, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so dramatisch.
Ist das denn in Stadt und Land ähnlich? Oder gibt es da doch auch durchaus noch Unterschiede?
Also Stadt und Land, das kann ich so gar nicht sagen. Aber natürlich gibt es milieuspezifische Unterschiede. Aber auch da ist halt immer die, zum Beispiel beim Jobwechsel ist ja die Frage, ist das freiwillig oder ist das erzwungen? Also bin ich in einer Branche, die in die Knie geht oder wo ich gekündigt werde, die extrem krisenanfällig ist, oder bin ich in einer Branche, die stabil ist und kann mich selbst entscheiden, ich möchte jetzt nochmal was anderes machen. Aber zum Beispiel die Frage von Trennung und Lebensentwürfen so im Räumlichen, das zieht sich über alle Milieus und Schichten hinweg. Das ist also was überall passiert.
Und was macht das mit einer Gesellschaft, wenn alle die ganze Zeit am Hasseln sind und Druck haben, dass sie bis 30 alles in Sack und Tüten haben müssen, egal wie jetzt der Lebensentwurf aussieht?
Das ist ja nicht nur diese Lebensphase, sondern so viele Lebensphasen sind von diesem Druck geprägt. Ich glaube, einerseits fällt ja auf, dass wir sowas sehen und hören, auch bei unseren FreundInnen, Burnout, Erschöpfung und so weiter. Und die andere Sache ist, dass wir das aber gleichzeitig so als Normalität wahrnehmen, dass wir uns die ganze Zeit so abmühen müssen, dass wir nur ganz selten die Möglichkeit haben zu denken, ach, muss das denn sein? Können wir es nicht vielleicht auch irgendwie anders machen? Und zwar nicht, indem ich mich als Individuum anstrenge, sondern indem wir als Gesellschaft anders darüber nachdenken.
Hast du da eine Idee? Hast du die Idee, wie man den Druck rausnehmen kann?
Naja, also eine Möglichkeit, den Druck rauszunehmen, wäre ja zum Beispiel auch über eine veränderte Arbeitszeit nachzudenken. Also es gibt Ideen, auch von SoziologInnen, wie wir anders zum Beispiel Arbeitszeit über den Lebenslauf verteilen können. Harald Kühnemund hat da zum Beispiel was zugemacht, der überlegt, dass der Lebenslauf eben nicht Ausbildung, Erwerbsarbeit Rente sein könnte, sondern dass das anders gestaffelt wird. Das würde, so sind seine Ideen, eben ein bisschen den Druck rausnehmen, dass wir auch Zeiten haben, quasi so eine vorgezogene Rente, in der wir irgendwie Freizeit haben können oder in der wir eben nochmal neu uns weiterbilden können und sagen können, jetzt habe ich Bock, den Job zu machen oder jetzt habe ich Bock, die Sprache zu lernen und zu reisen und mich politisch zu engagieren. Ja, aber das sind eben sehr, sehr große Dinge, die wir tatsächlich sozialpolitisch entschieden haben müssten und nicht als Individuum machen können. Mhm.
Bist du zuversichtlich, dass wir beide das in unserer Lebenszeit noch erleben werden?
Puh.
Klingt nach einem sehr schön formulierten Nein.
Also ich glaube, es gibt viele Personen, die davon profitieren würden, aber ich glaube, dass es gleichzeitig so viele Ängste um so große Änderungen gibt, dass das gar nicht so leicht wird. Insofern wäre meine These, wir erleben das leider nicht mehr.
Oh, ich hatte auf ein etwas versöhnlicheres Ende gehofft, aber vielen herzlichen Dank trotzdem für deine Expertise. Sollte es sich dann wieder erwarten, dann doch schneller verändern, dann sprechen wir nochmal.
Genau, dann entschuldige ich mich.
Julia Hamann, Soziologin von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Danke sehr.
Danke, Dominik.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ihr euch jetzt wiedererkannt habt in dieser Ab 21 Folge oder aber genau das Gegenteil, wenn ihr sagt, oh Gott, worüber habt ihr denn gesprochen? Was habt ihr denn für Probleme? Wir wollen gerne von euch hören. Schreibt uns gerne mail@deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Nachricht bei WhatsApp 0160 91 36 0852. Wenn euch das zu schnell ging, steht alles auch nochmal in den Shownotes unter diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.